Liebe Gemeinde, Gott sei Dank gibt es Grund zur Freude. Zu welchem Anlass sind die Deutschen, Männer wie Frauen, am emotionalsten? Wo zeigen wir, und in dem Fall sogar die Männer mehr als die Frauen, ungehemmt unsere Gefühle? Ziemlich klar, der emotionalste öffentliche Ort in Deutschland ist das Fußballstadion. Nach jedem Spiel gibt es Tränen und Umarmungen auf der einen und Freude, Siegestaumel und auch Umarmungen auf der anderen Seite. Beim Thema des Sonntags denke ich sofort an ein Fußballspiel. Jubilate, jubelt, freut euch laut und sichtbar. Das geht nicht auf Knopfdruck. Man braucht schon einen Grund zur Freude. Also stellen wir uns vor, die letzte Minute der Nachspielzeit läuft. Es steht 2:1. Es ist eine hart umkämpfte Partie. Es kann noch alles passieren. Eure Mannschaft liegt vorn und sie verteidigen mit den letzten Kräften ihren Vorsprung. Da, die gegnerische Mannschaft setzt noch einmal zum Angriff an. Der Stürmer zielt, zieht ab und Pfosten. Der Ball wird zurück ins Mittelfeld geschossen und in dieser Sekunde ertönt der erlösende Abpfiff. Aus, das Spiel ist aus, wir haben gewonnen. Links und rechts von dir hält es keinen mehr auf den Sitzen. Die Fans springen auf, hüpfen, schreien sich heiser, liegen sich in den Armen, weinen vor Freude und feiern ihre Mannschaft. Jubilate. So sieht das aus, wenn sich ein ganzes Stadion freut. Wie sieht es aus, wenn sich diese Gemeinde hier freut? Zum Jubeln braucht man einen Grund. Ein Tor beim Fußball, eine freudige Begrüßung am Bahnhof, eine geschaffte Prüfung. Welchen Grund haben wir in unserer Gemeinde zu jubeln und uns zu freuen? Der Bibeltext für diesen Sonntag steckt voller Freude und gleichzeitig voller Traurigkeit. Das ist typisch Gott und typisch Bibel, dass die Freude nicht oberflächlich und einseitig oder aufgesetzt ist. Christen müssen sich nicht dadurch auszeichnen, dass sie ein ständiges Dauergrinsen im Gesicht haben und allen erzählen, wie gut es ihnen geht. Es darf auch geweint und geseufzt werden. Von beidem handelt der Text. Es ist ein Teil aus den Abschiedsworten Jesu an seine Jünger. Im Kirchenjahr befinden wir uns schon 3 Wochen nach Ostern. Die heutige Bibelstelle aber nimmt uns noch einmal mit in die Tage vor Karfreitag hinein. Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, dass er bald nicht mehr bei ihnen sein wird. Ich lese Johannes 16, 16 bis 23a. Ich werde nur noch kurze Zeit bei euch sein, dann seht ihr mich nicht mehr. Bald nach meinem Weggehen aber werdet ihr mich wiedersehen. Was meint er bloß damit, fragten sich die Jünger. Was heißt, ich werde nur noch kurze Zeit bei euch sein, dann seht ihr mich nicht mehr, aber bald darauf werdet ihr mich wiedersehen. Und was bedeutet es, wenn er sagt, ich gehe zum Vater? Sie überlegten weiter, und was meint er nur noch mit kurze Zeit? Wir verstehen das nicht. Jesus merkte, dass sie ihn fragen wollten und sagte, macht ihr euch darüber Gedanken, dass ich angekündigt habe, ich werde nur noch kurze Zeit bei euch sein, dann seht ihr mich nicht mehr, aber bald darauf werdet ihr mich wiedersehen? Ich sage euch die Wahrheit. Ihr werdet weinen und klagen, und die Menschen in dieser Welt werden sich darüber freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll sich in Freude verwandeln. Es wird so sein wie bei einer Frau, die ein Kind bekommt. Sie macht Schweres durch, doch sobald ihr Kind geboren ist, sind Angst und Schmerzen vergessen. Sie ist nur noch glücklich darüber, dass ihr Kind zur Welt gekommen ist. Auch ihr seid jetzt sehr traurig, aber ich werde euch wiedersehen. Dann werdet ihr froh und glücklich sein. Und diese Freude kann euch niemand mehr nehmen. Am Tag unseres Wiedersehens werden all eure Fragen beantwortet sein. Drei Gedanken zur Freude und zur Traurigkeit. Erstens, Jesus verspricht den Jüngern Freude nach der Traurigkeit. Zweitens, in unserem Alltag erleben wir Freude in der Traurigkeit. Wenn Jesus wiederkommt, drittens, erfahren wir Freude ohne Traurigkeit. Freude nach der Traurigkeit. Mehr als einmal hat Jesus seinen Jüngern angekündigt, dass er sie verlassen wird, dass er leiden muss und auf gewaltsame Weise sterben wird. Immer wieder kündigt er dabei auch an, dass das nicht das Ende sein wird und er wieder auferstehen wird. Mehr als einmal lesen wir davon, wie die Jünger überhaupt nicht verstehen, welche Dimension Jesus da eröffnet. Im Text eben wurde das deutlich. Was meint Jesus? Eine kurze Zeit, dann ist er weg. Kurze Zeit später ist er wieder da. Will er verreisen? An anderer Stelle widersprechen sie Jesus, wie zum Beispiel Petrus, der ihn nach einer solchen Rede zur Seite nimmt und ihn in etwa sagt: Jetzt mal ehrlich, Jesus, hör doch auf mit diesem Quatsch. Das mit dem Leiden lässt du schön bleiben. Davor wird Gott, unser Vater, dich ja wohl bewahren. Wir können sagen, wir wissen es besser. Das liegt nicht daran, dass wir klüger oder besser sind als die Jünger. Wir leben einfach in einer anderen Zeit als sie, nämlich nach Ostern. Was Jesus seinen Jüngern vorhersagt, das ist für uns schon Vergangenheit und Realität und Grund zur Freude. Jesus war tot und ist zu echtem neuem Leben auferstanden. Er blieb nicht im Grab liegen, er lebt. Das Bild von der gebärenden Frau ist absolut einleuchtend. Die Schmerzen bei der Geburt, die Angst und Trauer nach Karfreitag, das ist vorbei. Wenn das Kind zur Welt gekommen ist, wird gefeiert. Jedes Jahr wird der Geburtstag gefeiert. Jeden Sonntag feiern wir die Auferstehung unseres Herrn. Die Traurigkeit und Gottverlassenheit ist vorbei. Seit dem ersten Ostersonntag haben wir Grund zur Freude und zu jubeln. Die Freude nach der Traurigkeit, die Jesus ankündigt, ist für uns also schon Realität geworden. Freude in der Traurigkeit. Die Freude wird überwiegen, doch wie gesagt, typisch Bibel, Jesus bleibt realistisch. Er verspricht seinen Jüngern eine Freude, die ihnen niemand wegnehmen kann. Er verspricht aber nicht, dass er die Traurigkeit wegnehmen wird. Ein paar Verse später spricht er sogar davon, dass die Jünger Angst haben werden. In der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und er kündigt Zeiten an, in denen seine Freunde und Nachfolger gehasst werden. So wie manche Menschen ihn, Jesus, gehasst haben. Wie Jesus verfolgt wurde, werden auch seine Freunde verfolgt werden, weil sie zu ihm gehören. Es kommt die Zeit, in der werden Menschen, die euch töten, meinen, dass sie Gott damit einen Dienst erweisen. Johannes 16, Vers 2. Das ist bis heute Realität. Das Leben als Christ ist so normal mit Höhen und Tiefen ausgestattet, wie das Leben eines Buddhisten, Muslimen oder Atheisten. Es geht uns nicht besser als anderen Menschen. Wir werden nicht besonders von Krankheit und Schmerzen verschont. Uns fällt nicht alles leicht oder fliegt uns einfach nur zu, weil wir Gottes Kinder sind. Wenn das so wäre, würden doch alle sofort Christen werden. Als Kinder Gottes gibt es in unserem Leben Traurigkeit und andere unschöne Dinge. Und das ist einfach so. Es ist in Ordnung. Wir müssen auch nicht so tun, als wäre dem nicht so. Vor Gott müssen wir nicht so tun und können es gar nicht. Er kennt uns sowieso in- und auswendig. Das Gebetsbuch der Bibel, die Psalmen, ist voller Beispiele, wie Menschen vor Gott ihre Masken fallen lassen. Sie klagen, heulen Rotz und Wasser, verstummen vor Schmerz oder schreien ihn laut hinaus. Sie sind erschöpft, entmutigt, wütend, deprimiert, manche sind lebensmüde. Genau so, wie sie sind, kommen sie zu Gott. Und das ist in Ordnung, weil wir Gott keine künstliche Freude vorspielen müssen, wirkt sich das auch auf unser Leben miteinander aus, in dem Gott doch der Mittelpunkt ist. Wenn wir uns untereinander fragen, wie geht es dir? Ist es erlaubt zu sagen, nicht gut? Halten wir es aus, wenn Menschen mitten unter uns traurig sind und wir das vorerst oder generell nicht ändern können? Das Leben und auch das Leben von Christen hat Höhen und Tiefen. Jesus geht noch weiter. Er stellt in Aussicht, dass unser Leben manchmal Tiefen kennt, gerade weil wir Christen sind. Es ist Realität, dass Christen gehasst und verfolgt werden, und es schützt sie nicht, dass sie sich friedlich, demokratisch und fair verhalten. Die meisten von uns haben persönlich noch keine Todesandrohung wegen ihres Glaubens bekommen. Aber einige kennen es, dass sie Nachteile in Kauf nehmen mussten, dass sie abschätzig angeschaut werden oder für nicht ganz voll genommen werden, weil sie Jesus vertrauen. Ihr alle kennt einen Menschen, Entschuldigung, jetzt habe ich den Faden verloren. Ihr alle kennt einen Mann, der ohne Hemmungen öffentlich über seinen Glauben an Jesus gesprochen hat und andere dazu eingeladen hat. Er wurde festgenommen und ins Gefängnis gesteckt. Von dort aus schreibt er Briefe an andere Christen. Nicht um sich zu beschweren, sondern um sie zu ermutigen. Der Mann heißt Paulus und in seinem Brief aus dem Gefängnis nach Philippi ist seine Hauptbotschaft: Freut euch, Jubilate. Und ich sage es noch einmal und noch einmal und noch einmal: Freut euch. Ihr habt allen Grund dazu. Das ist seine Botschaft aus der Gefangenschaft. Wenn Paulus im Gefängnis einen Grund zur Freude hat, wie viel mehr haben wir Grund dazu, die wir in Freiheit leben? Ja, es stimmt. Das Leben ist voller Höhen und Tiefen. Als Christen kennen wir Krankheit, Enttäuschung, Trennung und Traurigkeit, genauso wie andere Menschen. Wir kennen Angst, kennen Sorgen. Aber wir kennen auch den, der mitten in diesem Leben uns zur Seite steht und der von einer Freude spricht, die nichts und niemand nehmen kann. Diese Freude setzt nicht erst ein, wenn die Sonne scheint, wenn wir Urlaub haben und weit weg von allen Problemen sind. Diese Freude setzt da ein, wo unser Leben mit Jesus beginnt. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist der Wochenspruch, den wir heute schon gehört haben, aus 2. Korinther 5. Und darin unterscheiden sich Christen von Buddhisten, Muslimen, Atheisten und anderen. Wir sind in Jesus neu geworden. Ab dem Moment, in dem jemand mit Christus verbunden lebt, baut er sein Lebenshaus auf Gott als Fundament. Als Christen müssen wir nicht selbst für einen stabilen Grund sorgen. Gott selber ist es, der uns Halt gibt. Das gilt für eine mit behüteter Kindheit genauso wie für den, der in chaotischen oder kaputten Verhältnissen aufgewachsen ist. Es mag sein, dass andere dir den Start ins Leben schwer gemacht haben, dass du auf wackeligem Boden stehst, dass du nicht so bleibst, das soll nicht so bleiben. Mach dein Leben an Jesus fest. Häng dich an ihn, wie die Traube an der Weinrebe hängt. Wie die Rebe am Weinstock festhängt, er macht das Leben von Grund auf, vom Fundament her neu. Er ist selbst das Fundament. Ein fester, stabiler Boden, auf dem du leben kannst. Und da beginnt die Freude, denn auch die kommt nicht aus uns selbst oder von glänzenden Umständen. Sie kommt von Jesus, wo wir mit ihm in Verbindung sind. Mitten in der Traurigkeit, in Tiefen, im dunklen Tal macht er uns gewiss: Ich bin bei dir, ich lasse dich nicht alleine. Wir gehen da zusammen durch. Der Freude in der Traurigkeit ist nicht immer nach lautem Jubel und Klatschen zumute. Manchmal ist sie auch nur ein winziger, glimmender Funke in großer Dunkelheit. Aber sie ist da. Sie hat ihren Grund darin, dass Jesus lebt und dass er uns verspricht, diese Freude ist nicht von dieser Welt und sie kann auch niemand nehmen. Freude ohne Traurigkeit. Die Jünger haben Jesus nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung wiedergesehen, nachdem sie den ersten Schrecken, Unglauben und Zweifel erlebt haben, war ihre Freude unbeschreiblich. Tief im Herzen hat sie sich verankert. Es ist wahr, Jesus lebt. Alles wird gut. Nach der ersten Wiedersehensfreude war Jesus noch einige Tage bei ihnen und dann ist er zurück zum Vater gegangen. Seitdem warten Gottes Kinder auf den Tag, an dem sie Jesus wiedersehen. Oder aus unserer Sicht müssen die meisten sagen, indem wir Jesus zum ersten Mal wirklich sehen. Manchen ist er in Träumen oder Bildern begegnet und wir warten auf den Tag, an dem wir ihn tatsächlich vor Augen sehen. Auch von dieser Freude ohne Traurigkeit lesen wir in der Bibel. In der Offenbarung wird es beschrieben: Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden und das Meer ist nicht mehr da. Und Gott selbst wird ihr Gott bei den Menschen sein und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Denn was früher war, ist vergangen. Der auf dem Thron saß, Gott, sagte: Sieh doch, ich mache alles neu. Diese Worte sprechen dafür, dass wir mit Tränen zu Gott kommen werden. Doch es wird sein, wie nach einem gewonnenen Fußballspiel. Man debattiert noch ein wenig darüber, was hätte besser laufen können. Doch im Grunde ist das alles nicht mehr wichtig. Was zählt ist, dass es gut ausgegangen ist. Freude ohne Traurigkeit, das erwartet uns beim Wiedersehen mit Jesus. Stellt euch einmal vor, das wird eine Freude, die den schönsten Torjubel im WM-Finale in den Schatten stellt. Sie übersteigt die größte Wiedersehensfreude und die beste Party nach der bestandenen Prüfung. Die Traurigkeit hat nichts mehr zu melden. Sie wird ein Ende haben. Aber die Freude kann uns keiner nehmen und die wird dann vollständig sein. Ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn das jetzt passieren würde, wenn Jesus in den nächsten Minuten hier in unsere Kirche kommen würde. Er öffnet die Türe, stellt sich in den Gang und sagt mit strahlenden Augen: Es ist geschafft. Es ist soweit. Es ist alles für euch vorbereitet. Jetzt geht es los. Wir werden Gott so nahe sein, wie es jetzt niemals möglich ist. Wir werden überwältigt sein von ihm, staunen und uns freuen. An diesem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Manchmal stelle ich mir vor, welche Fragen ich Gott in der Ewigkeit stelle. Wenn ich mir aber ein Wiedersehen mit ihm vor Augen male, dann glaube ich, dass Jesus recht hat. In diesem Moment wird es keine Fragen geben. Die Freude überwiegt alles andere. Es wird unbeschreiblich, jetzt noch unvorstellbar, aber ganz sicher wahnsinnig gut. Jubilate, freut euch und jubelt. Eines Tages werden wir Jesus wiedersehen. Amen.